Im Rahmen der Allianzgebetswoche haben wir ja meist am Sonntag immer einen Tausch gemacht, dass der David Jocham bei uns war in der Gemeinde und ich hier. Das ist dieses Jahr flach gefallen, weil ja Jochams in Urlaub waren, schöne Reise gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute. Ja, in der Bibel ist das Buch Josua für mich immer schon ein interessantes Buch gewesen. Interessant, weil der Josua ein ganz anderer Mensch war als Mose. Mose hat ja erst das Volk Israel geführt und dann hat Gott den Josua gebraucht und es war schon auffallend, dass Mose häufig sehr ungestüm auf Probleme zugesteuert ist. In Ägypten, als er den Mann erschlagen hat, als er die steinernen Tafel zerschlagen und zertrümmert hatte. Josua war wieder ein ganz anderer Typ. So wie es bei uns halt auch ist. Es gibt unterschiedliche Menschentypen. Bei Josua war es so, dass er, wenn er vor einem Problem stand, meist erst mal eine Weile stehen geblieben ist. Und in Josua 5, da war auch so eine Situation. Da stand er vor einem großen Problem und das Problem hieß für ihn Jericho. Wir lesen uns aus Kapitel 5 die Verse 13 bis 15 kurz vor. Und es geschah Folgendes. Als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und bemerkte und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und er hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sagte, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde, betete an und sagte zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sagte zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heilig. Und Josua tat es genauso. Josua stand also bei Jericho oder vor Jericho. Und er wusste nicht, wie es weitergehen soll mit Gott. Haben wir gedacht, das ist bei unser einen auch häufig so. Wir stehen vor einem Problem und wissen nicht, wie Gott uns da weiterhilft, geschweige denn, wie Gott das Problem löst. Vielleicht ist mancher von uns auch in Gedanken jetzt bei seinem Jericho, bei seinem wunden Punkt in seinem Leben, bei seinem größten Problem. Vielleicht machen wir es auch mal so, wir denken mal drüber nach, was ist denn mein größtes Problem im Leben? Wenn das doch vom Tisch wäre, dann könnte ich wieder durchschnaufen und aus voller Kraft mit Jesus leben, nicht wahr? Scheinbar gibt es so viele Dinge, die uns hindern, dass wir nicht so können, dass es nicht so vorangehen kann, wie wir wollen. Manchmal geht es uns auch so, dass wir sagen, ja, wenn der oder wenn die anderen doch anders wären, anders mit mir umgehen würden, ja, dann könnte ich durchstarten. Und es ist schon die Frage, ob es da so ein Jericho gibt, so einen Punkt, der mich hindert, mit Jesus durchzustarten. Ich will hier die Probleme unseres Lebens nicht kleinreden. Aber manchmal wünscht man uns ja dies oder jenes weg. Nicht wahr? Dann ging es doch viel besser. So war es auch bei Jericho, bei Josua mit Jericho. Wenn Jericho nicht wäre, dann könnte es vorangehen, nicht wahr? So stand Josua vor Jericho. So stehe ich manchmal vor diesem oder jenem Problem. oder dieser oder jener Frage, wenn die doch geklärt wäre. Da heißt hier in unserem Text, in dieser Situation, als Josua da vor Jericho stand, da blickte er auf. Da blickte er auf. Da steht doch was zwischen den Zeilen, nicht wahr? Er blickte auf, das heißt, bis dahin hatte er immer nach unten geblickt, auf Jericho geblickt. Und das haben Probleme ja so an sich, dass sie sich zwischen mich und Jesus stellen und dass sie meinen Blick auf Jesus versperren. So was für Jericho, für Josua. Da stand was zwischen ihm und seinem Gott, Jericho. Jericho war so groß, so eine gewaltige Festung, ein so großes Problem, dass Josua nicht mehr drüber hinaussehen konnte. Kennen wir das? Das haben wir ja in unserem Sprachgebrauch. Da sieht einer nicht mehr drüber hinaus, über seine Sorgen, seine Probleme, seine Arbeit, seine Mitmenschen. Und hier heißt es, als Josua seine Augen aufhob, als er mal drüber hinausschaute über Jericho, da hat er was entdeckt. Und das ist entscheidend, ist wichtig, dass wir Jesus wieder ins Visier bekommen. Dass wir Jesus wieder als den Ersten, den Größten, den Mächtigsten in die Mitte stellen. Dass wir wieder drüber hinaus sehen, das ist oft die Lösung. Das hat so an sich. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Die sichtbaren Dinge unseres Lebens, die sichtbare Wirklichkeit, die mal mehr oder mal weniger schwierig ist. Und Glauben, dieses im Deutschen so abgedroschene Wort Glauben, ist im Grunde nichts anderes, als über die sichtbare Wirklichkeit meines Lebens hinaussehen auf Jesus. Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus. Und wir reden ja in unseren Tagen viel von Vision. Wir brauchen eine Vision für unser Leben, für die Gemeinde, für alles. Ich habe mir manchmal dabei gedacht, zuallererst brauchen wir eine neue Vision von Jesus. Eine Schau von ihm. Das verändert mein Leben. Die Schau von Jesus, bei Josua heißt es, er blickte auf. Er blickte über Jericho hinaus und blickte auf Jesus, hatte eine Vision von Gott. Und wissen Sie, was er da merkt? Er bemerkt auf einmal, so heißt es im Text, dass ihm ein Mann gegenüberstand. Bis dahin stand ihm scheinbar Jericho gegenüber. Das große Problem, das große Hindernis in seinem Glauben. Und jetzt entdeckt er, als er drüber hinausblickt, ich hab's ja mit Gott zu tun. Letztlich. Und letztlich nicht mit Jericho. Das ist eine neue Sichtweise, nicht wahr? Dass hinter oder über Jericho ja der lebendige Gott steht. Schauen Sie in den 5 Büchern Mose. Im 2. Buch Mose. Als Israel durch die Wüste gewandert ist und als sie nichts mehr zu essen und zu trinken hatten, als es ganz schwierig geworden war, haben sich beschwert, haben gemurrt und geschimpft. Können wir doch auch alle. Ich kann es jedenfalls gut. In der Gemeinde mache ich es meistens nicht. Lieber daheim. Vielleicht ist es bei Ihnen ähnlich. Da haben sie gemurrt über dies und jenes. Und wissen Sie, was Gott in dieser Situation sagt? Er sagt dem Volk Israel durch Mose, ihr murrt nicht gegen Mose oder gegen die Wüste oder gegen den Hunger, sondern ihr beschwert euch über Gott. Weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, dass wir es im Letzten immer mit Gott zu tun haben. Als die Menschen in der Apostelgeschichte Jesus, Paulus, als sie die Christen verfolgen, Paulus war dabei, Apostelgeschichte 9, da heißt es, dass Jesus sagt, Paulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Es waren also nicht die Menschen, die Christen, die sie verfolgten, sondern letztlich Jesus, weil Jesus dahinter stand, hinter ihnen. Und als die Jünger Jesu auf dem See Genezareth draußen auf dem Meer, auf dem See ein Gespenst sehen, eine dunkle Gestalt, da war das für sie die Lösung, dass da eine Stimme war, die ihnen sagte, die Stimme Jesu, ich bin's, fürchtet euch nicht. Hinter dem Dunkel, das sie einschüchterte, hinter dem Dunkel, das so unsicher war, das ihnen Angst macht, stand Jesus. Josua bemerkte, dass ihm ein Mann gegenüberstand, dass es mit Gott zu tun hatte, letztlich und endlich, und nicht mit Jericho. Der Mensch vielleicht, den du nicht ausstehen kannst, der dir das Leben schwer macht, der Chef, der Arbeitskollege oder wer auch immer, oder der Ehepartner, wenn der doch anders wäre. Gibt ein Buch mit dem Titel, wenn doch Herr X sich ändern würde. Der ist es letztlich nicht, sondern hinter ihm steht Gott. Das musste Josua hier lernen. Es geht letztlich nicht um Jericho, es geht um Gott. Und du hast es immer mit Gott zu tun, mit ihm, weil er dahinter steht. Römer 8, Vers 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Manchmal tue ich mich schwer mit diesem Bibelwort. Alle Dinge, die Widerwärtigkeiten, die umständlichen Dinge, die Schwierigkeiten, die Probleme. Aber wenn ich diese neue Schau, diese Vision von Gott habe, dass er hinter all dem steht und dass er mit all dem auf lange Sicht doch etwas Gutes macht, dass mich das vielleicht näher zu ihm bringt, abhängiger von ihm macht, so war es auch bei Josua. Ohne Jericho wäre er einfach gelassen und locker sein Weg mit Israel weitergegangen. Aber da war Jericho. Und da gab es manche Probleme auf seinem Weg. Und da hat er gelernt, ich brauche ihn, der hinter und über all dem steht. Kann ich das auch? Die Dinge, die Belange meines Lebens, die Widerwärtigkeit, die Sorgen, die Probleme, mal von einer neuen Perspektive zu sehen, dass ich es letztlich mit Gott zu tun habe, mit ihm. Er steht dahinter. Als Josua das entdeckte, er bemerkte, dass ihm ein Mann gegenüberstand. Was macht Josua? Er stellt die Frage, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Zunächst einmal fällt ihm dazu ein, dass im Zweiten Weltkrieg die Engländer ihre Soldaten gesegnet haben und die Deutschen auch. Auf ihrem Koppelschloss stand Gott mit uns. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Zum Beispiel. Und selbstverständlich, wenn es in der Gemeinde Reibereien und Schwierigkeiten gibt, vielleicht gibt es das in der freien Christengemeinde gar nicht, nur bei uns drüben in der Emmausgemeinde, dann stellt sich doch auch die Frage, auf welcher Seite steht er denn jetzt? Ich habe gehört, Sie haben ja wieder Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung. Solche Dinge gibt's in allen Gemeinden und es ist gar nicht immer einfach, alle auf eine Linie zu kriegen. Weiß was davon. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Wir sind natürlich immer überzeugt, dass Gott auf meiner Seite steht. War Josua auch. Das andere waren ja die Feinden. Die Feinde, die ganz anders denken, die verkehrt denken, natürlich. Diese Frage stellt Josua, gehörst du zu uns oder zu unserem Feind? Und er bekommt die Antwort von Gott. Es wird in dem Text ja deutlich, dass er es mit Gott zu tun hat. Er betet ihn an und er hat sich nicht gewehrt. Er hat Anbetung entgegengenommen und er sagt wie in 2. Mose 3, der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Die Antwort, die er bekommt, nein. Nein. War doch keine Antwort, oder? Gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Nein. Weder noch. Das heißt doch, du kannst mich nicht in dein Schema pressen. Das heißt es doch. Du kannst mich nicht vor deinen Karren spannen. Und ich bin ja jemand, ich habe in den letzten Jahren jetzt, ich bin ja jetzt eigentlich schon Rentner, aber bin auch im Dienst so ein bisschen und so weiter. Macht umso mehr Spaß, kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe mich immer viel mit Gemeindeaufbaukonzepten befasst. Fasziniert mich, was man alles machen kann. Aber ich habe dabei gelernt, es gibt auch eine Gefahr dabei. Wir möchten Jesus manchmal gerne vor unseren Karren spannen, nicht wahr? Wir haben unsere Pläne, unsere Vorstellungen, wie das gehen muss, wie das laufen muss. Und Gott muss jetzt seinen Segen dazu geben. Wehe, wenn nicht. Gott lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern. Es war gerade ums den Jahrtausendwechsel, ums Jahr 2000, ging aufs Jahr 2000 zu. Und da waren wir als Pastoren und hauptamtliche Mitarbeiter beieinander und haben gesagt, wir entwickeln jetzt ein Konzept fürs nächste Jahrtausend. Also, wenn ich heute dran denke, wir haben uns schon ganz schön viel eingebildet. Und dann saß ein alterer Missionar neben mir und der hat mir gesagt, mich angestupft und sagte, ich kann dir jetzt schon sagen, was dabei herauskommt. So ein Stapel Papier, nicht mehr. Heute muss ich sagen, er hatte Recht behalten. Wir wollten Jesus vor unseren Karren spannen, so wie es Josua auch gerne wollte. Gehörst du zu uns? Du musst mitmachen, wir haben alles geplant, wir sind schon fertig. Wir haben alles super organisiert. Du musst nur noch mitmachen. Und dann sagt Gott zu Josua, nein, wir können nicht vor unseren Karren spannen. Wir können nicht in unsere Pläne irgendwo einordnen. Wir geben ihm auch schon einen Platz. Irgendwo brauchen wir ihn ja. Aber planen, das tun wir erstmal ohne ihn. Und da sagt Jesus nein dazu. Und es ist schon so, dass Gott manchmal auch Nein sagen muss zu uns. Lass ich das noch zu? Manchmal sind wir so aktiv, so selbstsicher, wir Christen, laufen unseren Weg. Und Gott müsste doch Ja sagen dazu. Darf Gott noch Nein sagen? Josua musste das verkraften, er musste das aushalten, dass Gott Nein sagte. Josua, so wie du dir das vorstellst. Nein, so geht's nicht. Bin ich noch bereit, meine Pläne, mein Lebenskonzept von Gott korrigieren zu lassen? dass Gott Nein sagt. Gottes Vorstellungen sind vielleicht ganz andere. Wissen Sie, und das ist schmerzlich, das verursacht oft Tränen, das ist, tut oft sehr, sehr weh, wenn Gott Nein sagt zu unseren Gebeten. Es tut weh. Manchmal sagt er Nein. Martin Luther hat darüber gesagt zu diesem Thema, wenn beim Gebet nicht geschieht, was wir wollen, dann geschieht, was besser ist. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich möchte es jetzt nicht so leichtfertig sagen. Das sind Dinge, die muss man durchleiden, durchkämpfen und durchbeten. Er sagt zu Josua, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und ich bin jetzt da, Josua. Ich bin gekommen, um die Lage zu übernehmen, das Ganze in die Hand zu nehmen. Das heißt doch, Josua, du bist nicht der Fürst über das Heer des Herrn, das hat Josua geglaubt. Wir glauben auch oft. Wir sind die großen Manager unseres Lebens. Natürlich, das steckt uns so in den Knochen. Und dann steht einer vor uns und sagt, ich bin der Heerführer. Ich bin der Chef, nicht du. Und darum ging's ihm. Darum ging es Gott. Josua, dein ganzes Leben, wir haben's vorhin gesungen, mein ganzes Leben. Den ganzen Krempel, darf ich mal so sagen, deines Lebens. Mit Jericho, mit allem drum und dran. Das will ich unter meine Regie nehmen. Darauf wartet Gott. Bei dir und bei mir. Das natürliche Leben läuft so, dass wir es selber in die Hand nehmen. Dass wir deichseln, managen, organisieren und machen. Und wenn Gott sagt, nein, nicht du, ich bin der Fürst, das Herr des Herrn. Ich bin gekommen, du kannst mich nicht vor deinen Karren spannen. Du kannst mich nicht in dein Lebenskonzept irgendwo einbauen, sondern ich möchte dich in meine Pläne einbauen. Ich bin gekommen, um dein Leben mit allem drum und dran zu übernehmen. Und schauen Sie, oft sträuben wir uns ja dagegen. Wir haben bei uns in der Emmausgemeinde schon Jahre her ein Seminar mal gehalten und der Referent wird es nie vergessen. Der hat schlicht und einfach eine Frage gestellt. Seid ihr denn bereit, Gott euer ganzes Leben zu überlassen? Wir haben es ja vorhin gesungen. Das Lobpreisteam hat uns dahin geleitet. Mein ganzes Leben. Das ist uns durch und durch gegangen. Wir sträuben uns ja oft dagegen. Und schauen Sie, das ist ja so, man kann ja im christlichen Bereich sehr fromm auftreten. Das merkt ja keiner. Das sieht man uns nicht im Gesicht an, ob ich selber der Manager meines Lebens bin oder ob ein anderer es in der Hand hat. So wie Jesus in Johannes 21 zu Petrus sagt, und nun wird dich ein anderer führen, Wege, die du vielleicht gar nicht willst. Überlasse ich sie. Denk manchmal an ein altes Lied, da heißt es, und als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Und das ist ja eine ganz großartige Entdeckung. In dem Moment, in dem ich Gott alles überlasse, da merke ich erst, wie schön das ist, mit Jesus zu leben. Wie befreiend das ist. Da hört mancher fromme Krampf auf in unserem Leben. Und ich weiß, er hat's in der Hand. Er regelt, er leitet, er führt mich, er geht mit mir. Das ist befreiend und das ist schön. Von Josua heißt es, Er fiel nieder, um ihn anzubeten. Das ist Anbetung. Anbetung hat eigentlich immer mit unserem Herzen zu tun. Es geht nicht in erster Linie um unsere Lippen, unseren Gesang, um den Musikstil. Kann man auch drüber reden. Aber es geht ums Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Josua betet an. Er fällt auf die Erde. Das heißt, er legt sein Leben ihm zu Füßen. Und in dieser Einstellung und Haltung kann er auch auf Jericho zugehen. Anders als vorher. Bevor Gott mit Josua das Problem Jericho löst, muss erst das Problem in seinem Herzen gelöst werden. Das Problem der Hingabe. Das Problem, dass Josua die ganzen Belange seines Lebens ihm überlässt, übergibt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe in einem Buch einen interessanten Satz gelesen. Vielleicht habe ich ihn auch schon mal zitiert. Das könnte sein. Die Lösung der Probleme ist nicht die Lösung der Probleme, sondern die Lösung ist die Herrschaft Gottes in meinem Leben. Das ist genau das, was Josua hier gelernt hat. Wer diesen Satz gerne haben möchte, der kann mir hinterher die E-Mail-Adresse geben, schicke es jedem von uns zu. Kann man sich nämlich nicht so leicht merken, aber er trifft auf viele Lebenssituationen zu. Die Lösung der Probleme ist nicht die Lösung der Probleme, sondern was ist die Lösung? Gottes Herrschaft über mein Leben. Es ist befreiend und es ist schön. Und ich darf diesen Stress aufgeben. Und stell dir fest, dass immer mehr Christen auch Burnout leiden. Christen oder nicht Christen. Für uns Christen ist nochmal schwieriger das Leben, weil wir ja Gott auch noch mit einbinden müssen. Und die Aufgaben in der Gemeinde und dies und jenes. Es gibt schon Stress, nicht wahr? Aber dieser Stress darf aufhören, wenn ich ihm alles überlasse. Die Lösung der Probleme, meiner Probleme, ist nicht die Lösung, sondern dass er Herr wird drüber. Amen.